Es ist ein sonniger, aber kühler Tag in Brüssel. Es ist der 4. April 2023. Auf dem Vorplatz des NATO-Hauptquartiers wehen 30 Nationalflaggen im Wind. Heute, vor 74 Jahren, am 4. April 1949, wurde das Verteidigungsbündnis NATO gegründet. Doch darum geht es heute nicht. Offizielle RepräsentantInnen verschiedener Staaten und Institutionen haben sich dennoch im Flaggenrund vor dem NATO-Gebäude versammelt. Der Grund? Die offizielle Zeremonie zum NATO-Beitritt Finnlands. Die Beitrittsurkunde wurde schon am Vormittag unterzeichnet und an die US-Regierung übergeben. So sieht es das offizielle Prozedere vor. Jetzt warten die RepräsentantInnen gespannt auf den historischen Moment. Kurz nach 16:30 ist es dann soweit. Zwei Männer in olivgrauen Paradeuniformen und schwarzen Handschuhen hissen erstmals die finnische Flagge vor dem NATO-Hauptquartier. Finnland ist das 31. Mitglied der NATO. Der Beitritt Finnlands zur NATO bezeichnet eine Abkehr der eigenständigen Verteidigungspolitik, die das Land bis dahin vertreten hat. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Finnland in Alarmbereitschaft versetzt, denn seine Grenze zu Russland ist mehr als 1300 Kilometer lang. Wie reagieren Bevölkerung und Kirche auf den NATO-Beitritt? Welche historischen Gründe gibt es für die wehrhafte Entschlossenheit der FinnInnen? Wie verändert eine militärische Bedrohung Friedensbegriff, Kirche und Theologie? Und was hat Mission mit all dem zu tun? Darüber spreche ich mit Jukka Helin, früherer Militärseelsorger und Propst der Evangelischen Kirche Finnlands. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo, Jukka Helin.
Schönen guten Tag aus Finnland.
Danke, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen.
Aber natürlich.
Sie sind Propst der finnischen Kirche, waren lange als Militärseelsorger im Dienst und sind Reservist. Was haben Sie als erstes getan, als Sie vom Angriff Russlands auf die Ukraine erfahren haben?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte aber klarstellen, dass ich nach meinem aktiven Dienst einige Jahre Reservist war, aber allerdings bin ich nun über die Altersgrenze zur Reservisten. Das heißt, ich bin zivil sozusagen. Um die Frage zu beantworten, ich war zutiefst schockiert und habe den ersten Tag fast ausschließlich damit verbracht, Nachrichten zu lesen. Wie üblich nutzte ich so viele internationale Quellen so wie möglich und versuchte, mir ein Bild von der Situation zu machen. Das war natürlich verständlich, aber meine emotionale Reaktion überraschte mich. Ich war fassungslos, verblüfft und geschockt. Ich war wirklich schockiert, dass so etwas passieren konnte. Die Annexion der Krim 2014 war schon eine große Überraschung gewesen, aber sie verlief unblutig.
Im Frühjahr 2014 besetzen russische Truppen völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim und erzwangen am 18. März 2014 die Annexion durch Russland. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Das inszenierte Theater in der Ostukraine, das führte dann zu militärischen Aktionen. Aber ich hatte immer noch an den Sieg der Vernunft und an Russlands Vorgehen geglaubt, dass zumindest in gewisser Weise das Völkerrecht respektierte. Doch nein, Russlands massiver Angriff zerstörte diesen Glauben. Ich habe mich beruflich mit Stressreaktionen beschäftigt und erkannte, dass ich selbst darunter litt. Der Grund war ziemlich ernst. Mein Glaubenssystem hatte einen schweren Rückschlag erlitten. Das war der erste Tag. Dann fand ich wieder zu mir und fing an, mehr zu tun, als nur durch die Nachrichten zu scrollen. Aber das war die erste Ration eigentlich. Mhm. Und ganz schwer.
Das Glaubenssystem quasi an das, was Sie eben beschrieben haben, an die Vernunft, dass Russland so nicht agieren können sollte.
Genau, ja. Aber trotzdem hat Russland das gemacht. Und das habe ich also zuerst überhaupt nicht geglaubt daran. Mhm. Das war eine Unmöglichkeit. Trotzdem aber passiert.
Wie hat die Allgemeinheit der FinnInnen auf diesen Angriff reagiert? Haben Sie etwas mitbekommen aus Ihrem Umfeld vielleicht?
Die Reaktion war schnell und sie war entschieden. Wir haben im Laufe der Jahrhunderte gelernt, dass wir ein ganz anderes Land sind als Russland. Erstens, Finnland ist klein, Russland riesig. Unsere geringe Größe bedeutet aber nicht, dass wir im Falle einer Bedrohung die Hände heben würden. Nein. Studien belegen, dass unser Wille zur Verteidigung unseres Landes weltweit führend ist. Dies hat nichts mit Hass zu tun oder mit der Verherrlichung von Waffen oder Militarismus. Nein, überhaupt nichts. Im Gegenteil eigentlich. Unsere Haltung ist geprägt von einer tiefen Liebe zu einem friedlichen Leben, zu unseren Nachbarn und zu unserem Land. Das ethische Danken unseres Volkes wurzelt stark im lutherischen Erbe. Obwohl heute nur noch 60% von uns der lutherischen Kirche angehören. Aber Werte, die uns alle wichtig sind, sind Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit. Die spiegelt sich unter anderem darin wider, dass zum Beispiel Korruption sehr gering ist.
Finnland gilt weltweit als eines der korruptionsärmsten Länder. Im internationalen Korruptionsindex von Transparency International belegt es regelmäßig einen Spitzenplatz. Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung Ende 2025 ist es Rang 2 von 180 Staaten. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Und dass es keine Bevorzugung gibt. An diesen Werten wollen wir festhalten. Entschlossen, still und leise.
Aber trotzdem auch bereit, was ich da raushöre, genau diese Werte auch zu verteidigen.
Bereitschaft ist ein großes Wort hier, ein wichtiges Wort.
Diese Entschlossenheit, die Sie da gerade beschreiben, hat ja auch historische Gründe. Das haben Sie eben auch schon ein bisschen angedeutet. Können Sie mir noch ein bisschen mehr über die historischen Ereignisse zwischen Russland und Finnland erzählen, die zu dieser Haltung führen?
Gerne. Finnland liegt ja weit im Norden und ist ein sehr dünn besiedeltes Land. Wir sind wenige, aber das Land ist groß. Unsere Region wurde als Pufferzone für eine Großmacht geschafft. Russland hat im Laufe der Geschichte immer wieder versucht, eine solche zu errichten, selbst in den besten Zeiten. Bislang ist es in Belarus gelungen, aber nicht in der Ukraine. Auch in Finnland nicht. Eigentlich schon seit dem 11. Jahrhundert fanden in dem vom Finnen bewohnten Gebiet Dutzende von Kriegen und Scharmützeln statt. Sie drehten sich stets um die expansionistischen Bestrebungen unseres östlichen Nachbarn. Die tiefsten Spuren im Gedächtnis unseres Volkes hat der sogenannte große Hass zu Beginn des 18. Jahrhunderts hinterlassen.
In deutschen Texten lesen wir in diesem Zusammenhang meist von der großen Wut oder vom großen Unfrieden. Finnland gehört damals zu Schweden. Das russische Militär besetzt von 1714 bis 1721 große Teile Finnlands und übt massive Gewalt gegen die Bevölkerung aus. Einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Damals plünderten und zerstörten die Russen das Land systematisch. Sie verübten einen unbestreitbaren Völkermord an der Westküste Finnlands, dessen Ziel es war, die gesamte Region zu entvölkern, damit das schwedische Militär sie niemals als Stützpunkt nutzen könnte. Mhm. Auf einem Gebiet von etwa 100 Kilometern Breite wurde praktisch jeder getötet oder als Sklave nach Russland verschleppt. Nicht jeder natürlich, aber dennoch Tausende. Die Menschen versteckten sich in den Wäldern. Und obwohl die Russen viele Versteckte ausfindig machten, blieben viele unentdeckt. Diese Zerstörung hinterließ tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Finnen, die praktisch jeder Finne kennt. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges verstärken diese Erinnerung. Das ist ja ganz natürlich. Das ist wohl der Hauptgrund für den einzigartigen, starken Willen der Finnen, ihr Land zu verteidigen. Eigentlich also 79% der Finnen sind der Ansicht, dass Finnland in jeder Situation mit Waffen verteidigt werden muss, selbst wenn der Ausgang ungewiss erscheint.
So groß ist die Entschlossenheit.
Richtig. Und die Finnen haben auch allen Grund, an ihre Fähigkeit zur Verteidigung ihres Landes zu glauben. Finnland war das einzige Land auf dem europäischen Festland, das im Zweiten Weltkrieg kämpfte und nie von einer fremden Macht besetzt wurde. Das einzige Land.
Ja, das macht es so ein bisschen deutlicher, warum Finnland auch als das wehrhafteste und am besten auf den Ernstfall vorbereitete Land Europas ist oder gilt. Was unternimmt Finnland denn, um sich und seine Bevölkerung zu schützen?
Ja, das stimmt. Finnland gilt als Vorreiter in der Katastrophenvorsorge und Notfallvorsorge. Das bedeutet, dass wir uns weder als Einzelpersonen noch als Nation an der Annahme wiegen, dass wir immer ein friedliches und stabiles Leben führen werden. Unsere Verfassung enthält einen Artikel, der alle dazu verpflichtet, sich an der gemeinsamen Verantwortung für das Wohlergehen und die Krisenfestigkeit unseres Volkes und unseres Landes zu beteiligen, selbst in Ausnahmesituationen.
In der finnischen Verfassung steht in Artikel 127, dass alle finnischen StaatsbürgerInnen verpflichtet sind, an der Verteidigung des Landes mitzuwirken. Dieses Prinzip wird heute weiter gefasst und bildet die Grundlage des finnischen Verständnisses von umfassender Sicherheit. Staat, Behörden, Wirtschaft und Gesellschaft tragen gemeinsam Verantwortung für das Wohlergehen und die Stabilität des Landes. Gerade in Krisenzeiten.
Alle öffentlichen Akteure, Behörden und Unternehmen sind dafür verantwortlich, dass wir über ausreichende Vorräte verfügen, um in Katastrophenfall auch außergewöhnliche Situationen bewältigen zu können. Dies gilt für strategisch wichtige Güter wie Lebensmittel, Medikamente, Treibstoffe und so weiter. Alle öffentlichen Einrichtungen und Behörden verfügen über eigene Notfallpläne, die regelmäßig aktualisiert werden. Zum Beispiel in Kirchgemeinden werden sie mindestens alle 2 Jahre überprüft und immer bei Bedarf. Oder auch Privatpersonen sind zur Vorsorge aufgerufen. Es wird empfohlen, stets Lebensmittel, Getränke, Medikamente und andere wichtige Vorräte zu Hause zu haben und mindestens 3 Tage ohne fremde Hilfe überleben zu können.
In Deutschland werden PrepperInnen, also Menschen, die sich für den Ernstfall mit Notvorräten ausstatten, eher ein wenig belächelt. In Finnland ist das völlig anders. Dort gibt es das sogenannte 72-Stunden-Programm. Dahinter steckt die einfache, aber wirkungsvolle Idee, dass jeder Haushalt in der Lage sein sollte, mindestens 3 Tage lang ohne externe Hilfe auszukommen. Also auch dann, wenn Strom, Wasser oder Kommunikationswege vorübergehend ausfallen. Empfohlen werden zum Beispiel Vorräte an Trinkwasser und haltbaren Lebensmitteln, ein batteriebetriebenes Radio, Powerbanks sowie warme Kleidung und Decken für den Fall eines Heizungsausfalls. Das Programm wird landesweit von Rettungsdiensten und Behörden unterstützt und soll die Bevölkerung stärken, damit im Ernstfall besonders gefährdete Menschen gezielt Hilfe bekommen können.
Seit einigen Jahren ist in Wohngebäuden eine Notheizung vorgeschrieben, die unter finnischen Bedingungen meist mit Holz betrieben wird. Und das ist ja natürlich hier in Finnland, das ist ein kaltes Land.
Am 4. April ist 2023 ist Finnland der NATO beigetreten. Und das war ja durchaus eine Abkehr von der eigenständigen Verteidigungspolitik, die Finnland bis dahin vertreten hat. Was waren denn dafür die Gründe und wie fanden das denn die Öffentlichkeit und die Kirchen?
Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich ein wenig schwer zu verstehen, wenn man das von Europa ansieht.
Versuchen Sie mal, uns mitzunehmen.
Ich habe bereits über die Gründe gesprochen, die uns finden zu unserem starken Engagement für diese Verteidigung der Integrität unseres Landes und unseres Volkes motiviert haben. Diese Haltung lässt sich von außen offensichtlich nur schwer ändern. Doch die Einstellung kann die praktische Entscheidung in unseres Staates sehr schnell beeinflussen. Finnland trat ja dem Verteidigungsbündnis NATO sehr schnell bei. Der russische Angriff auf die Ukraine veränderte die Meinung unserer Bevölkerung zur Mitgliedschaft praktisch innerhalb eines Tages. Dieser Tag war der 24. Februar 2022.
Okay, was genau war an diesem Tag nochmal? Hintergrundcheck. Am 24. Februar 2022 begann der groß angelegte, umfassende Angriffskrieg durch Russland gegen die Ukraine. Mit Luft- und Bodentruppen startete Russland eine Invasion auf mehreren Fronten. Für mehr Infos klick auf die Links in den Shownotes.
Nur sehr wenige Finnen waren gegen die Mitgliedschaft und keine der politischen Parteien sprach sich gegen einen Mitgliedschaftsantrag aus. Unsere Kirche stand in dieser Frage hinter unserer Regierung. Das war selbstverständlich. Ja, noch eine Sache. Wir als Nation unterhalten seit dem Zweiten Weltkrieg eine glaubwürdige Streitkraft. Auch in den 90er Jahren. Diese passiert nicht auf einem großen stehenden Heer. Überhaupt nicht. Die Stärke unserer Militär im Frieden beträgt knapp 15.000 Leute. Das ist ganz wenig. Und ein Großteil von diesen 15.000 sind Zivilisten eigentlich. Unsere militärische Einsatzbereitschaft stützt sich auf eine starke und kompetente Reserve, die aus Hunderttausenden ausgebildeten Reservisten besteht. Das ist wahrscheinlich ein wenig schwierig in anderen Ländern zu verstehen. So ist es aber. Das sind wir.
Nun gab es auch natürlich in dem Zusammenhang durchaus auch ein paar böse Stimmen, die gesagt haben, ja, also Finnland tritt der NATO bei, weil sie Angst haben.
Angst haben wir nie. Wir sind nur bereit. Das ist die ganze Idee.
Ich bin ja sehr beeindruckt davon, dass die Kirche sich so geschlossen hinter diese Entscheidung gestellt hat. Trotzdem hat die Kirche ja auch Aufgaben der Seelsorge. Oder eben auch, je nachdem, hütende Aufgaben. Welche Aufgabe hat denn die Kirche in einem Land, das von Bedrohung oder Krieg betroffen ist, Ihrer Meinung nach? Oder wie sieht sie sich selbst?
Ja, also grundsätzlich könnte ich sagen, dass die Mission der Kirche bleibt in Friedenszeiten und während eines Krieges dieselbe. Kein Unterschied. Die Kirche verkündet die Botschaft eines liebenden und friedliebenden Gottes und lebt die Nächstenliebe. In Krisenzeiten umfasst diese Mission auch die Betonung von Hoffnung und einer besseren Zukunft, sowie die Sorge um die Schwächste. Das bedeutet, dass die Grundbedürfnisse des Lebens zu sichern, denn ohne Nahrung, Trinken, Wärme und Unterkunft kann niemand überleben. Es bedeutet aber auch, Menschen in Krisen emotional und spirituell zu unterstützen. Und da haben wir keinen Unterschied eigentlich, also grundsätzlich. Friedenszeit, Kriegszeit, das ist gleich. Die Wesen, die Methoden sind aber ein wenig anders. Was man braucht, das verändert sich.
Da kann man die nächste Frage da auch anschließen. Also, wie verändert denn die militärische Bedrohung die Theologie oder wird Frieden unter Druck? anders verstanden als in Zeiten der Sicherheit?
Naja, meiner Meinung nach ändert sich der Friedensgedanke im Krieg nicht, überhaupt nicht. Die Ablehnung von Gewalt ist auch im Krieg selbstverständlich. Im Krieg ändern sich lediglich die Mittel zur Friedenssicherung und Verteidigung. Der Einsatz von Gewalt ist nur dann zulässig, um noch größere Gewalt zu verhindern. Hierbei dienen die internationalen Kriegsregeln als gute Richtlinie.
Ja, auch Kriege haben Regeln. Das internationale humanitäre Völkerrecht soll Menschen selbst unter den schlimmsten Bedingungen schützen. Die wichtigsten Grundlagen dafür sind die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle. Für noch mehr Infos lege ich ein paar Links in die Shownotes.
Ihr Kirchenamt hat ja Gebetsmaterial veröffentlicht und die Bischöfe haben das Buch The Call to Peace herausgegeben. Was bedeutet Friedensarbeit in Finnland heute ganz konkret?
Naja, das ist vielseitig natürlich. Das wohl deutlichste Beispiel für das Friedensengagement unserer Kirche ist, dass wir in jedem Gottesdienst ein Friedensgebet sprechen. Darüber hinaus unterstützen wir Kriegsopfer in Finnland und weltweit. In den Gemeinden setzen wir uns kontinuierlich für die Entschärfung von Konflikten und die Förderung des gegenseitigen Verständnisses ein. So fördern beispielsweise die Familienberatungsstellen der Kirche den Frieden in Familien. Der Dialog zwischen den verschiedenen Konfessionen wird in ganz Land verpflegt und ich denke, die in den Kirchgemeinden organisierten gemeinsamen Mahlzeiten sind nicht nur eine wichtige Aufgabe, um Menschen zu helfen, sondern auch Solidarität und Frieden zu stärken. Und das machen wir überall im Land. Dies sind einige Beispiele dafür, wie Friedensarbeit in unserer Kirche geleistet wird. Und sie wird tatsächlich weltweit geleistet, wie es natürlich fast alle Kirchen tun.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Gewalt zurückkommen. Wie vermittelt man denn Hoffnung in einem Land, das sich gleichzeitig auf mögliche Verteidigungsszenarien vorbereitet? Also ist das nicht ein unlösbares Dilemma, weil Gewalt bringt ja auch immer Schuld mit sich.
Das stimmt.
Wie kann man das auflösen?
Das ist aber kein Dilemma. Mit den Worten von Paul, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist leider nicht immer möglich, da der Nachbar zum Beispiel das anscheinend nicht möchte. Und deshalb muss man sich auf eine andere Realität einstellen. Andersfalls wäre es dumm. Sollte dies scheitern und wir angegriffen werden, haben wir das Recht und die Pflicht, unser Land und unsere Mitmenschen zu verteidigen. Die Aufgabe der Verteidigung besteht darin, größere Gewalt zu verhindern. Und es ist von größter Wichtigkeit, so schnell wie möglich einen gerechten und dauerhaften Frieden auszustreben. Deswegen ist es kein Dilemma. Wir beten und machen alles, wie er kann, für Frieden. Wir müssen aber bereit sein, wenn die Situation anders wird.
Und die Hoffnung, wie ist es der Kirche möglich, das zu vermitteln? Oder ist da gar kein Bedarf, weil alle wirklich so entschlossen sind?
Natürlich ist es wichtig, das zu vermitteln. Und das ist eigentlich ein Hauptthema der Botschaft der Kirche. So denke ich. Hoffnung und bessere Zukunft.
Und es ist vielleicht auch dort kein Widerspruch.
Sehr wenig oder gar nicht.
Was würden denn Sie sagen, ist Ihre Mission?
Naja, das ist eine gute Frage. Im Laufe der Jahre haben sich meine äußeren Missionstätigkeiten verändert. Natürlich, ich bin als Pfarrer in Finnland und Norwegen tätig gewesen, als Militärpfarrer in internationalen Einsatztruppen, in einer Jugendorganisation und zurzeit im Bischofsbüro. Die Aufgaben sind vielfältig gewesen, doch ihr Ziel war stets dasselbe, von einem lebenden und friedliebenden Gott zu erzählen und uns zu ermutigen, diese Liebe in die Tat umzusetzen. Obwohl in eigenen Zuhause als auch in der Ferne.
Jukka Haley, vielen, vielen Dank, dass Sie mir heute davon berichtet haben. Das ist ja eine ganz andere Perspektive als die deutsche. Da freue ich mich sehr. Ganz, ganz lieben Dank.
Bitte, das war eine große Freude. Und ich hoffe, dass ich klar genug gewesen bin, weil ich weiß, dass wir finden, wir denken wahrscheinlich ein wenig anders. Aber das ist, weil die Realität hier in Finnland ein wenig anders ist. Und wie gesagt, wir lieben Frieden, sind aber bereit für alles, wenn das nötig ist. Deshalb haben wir keine Angst.
Dankeschön. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr zu interessanten Themen aus weltweiten Perspektiven erfahren möchtest, abonniere diesen Podcast und hilf uns auch gern, diese wichtigen Themen weiterzutragen. Schick doch die Folge an Menschen, die sich dafür interessieren könnten. Oder lass uns ein paar Bewertungen da, wo immer es dir möglich ist.